Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Ralf Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Einen wunderschönen guten Abend und ich bin mal wieder in Bielefeld. Und zwar bin ich in Bielefeld, weil morgen startet wieder der große Theatermarkt Die Integer aus Bielefeld oder in Bielefeld. Und daher habe ich mir die Chance natürlich nicht entgehen lassen, mir einen Partner einzuladen, der auch aktiv auf dieser Messe vertreten ist. Und deswegen sage ich herzlich willkommen zu meinem heutigen Gast an Mike Paulsen.
Hallo Ralf, herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir wollen heute mal ein bisschen anders anfangen. Bevor du dich nämlich gleich selber kurz vorstellen kannst, möchte ich direkt mit einer anderen Frage anfangen. Und zwar, um das einfach mal ein bisschen das Eis vorneweg zu brechen. Wenn du morgen mit einer neuen Eigenschaft aufwachen könntest, welche wäre das?
Also ich glaube, es wäre schon im großen Sinne irgendwie, dass man irgendwie Menschen heilen könnte oder sowas. Das fände ich schon ganz nice. Und im kleinen Rahmen wäre es, glaube ich, tatsächlich, dass ich Klavier spielen könnte.
Da würde ich mich sogar fast anschließen wollen. Klavier spielen stand auch immer auf meiner Liste drauf. Ich wollte das eigentlich bis 30 können, aber ja, irgendwie ist es auch an mir vorbeigezogen. Und ja, vielen Dank für diese erste Beantwortung. Und jetzt möchte ich dir noch kurz die Gelegenheit geben, für die Menschen da draußen, dich innerhalb von 1 bis 3 Minuten vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und warum sitzen wir hier heute zusammen?
In diesem wunderschönen Hotelzimmer gegenüber vom Bahnhof in einer Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt. Ja, hallo, mein Name ist Mike Paulsen. Ich bin geboren in der schönsten Stadt der Welt, Hamburg. Bin seit 2003 Wahlberliner, habe dort die Absolventenschule der Staatlichen Artistenschule in Berlin absolviert als Jongleur in der Kombination mit einer Einraddarbietung. Mache seit dieser Zeit auch die sogenannte Absolventenshow, die hier schon öfters thematisch behandelt wurde. Heute bin ich also hier. Und ich stehe selber noch aktiv auf der Bühne, in dem Fall dann als Falschspieler. Das heißt, ich komme auf Events mit einem Casinotisch, spiele mit den Leuten Blackjack und kann beeinflussen, wer gewinnt und wer verliert.
Und wollen wir gleich mit diesem Genre einsteigen, weil das ist ja sicherlich wahrscheinlich total spannend und viel zu erzählen. Wie bist du zu diesem Genre gekommen? Wie bist du Falschspieler geworden?
Wie bin ich Falschspieler geworden? Ich war halt auf dieser Artistenschule und wollte das ganz lange machen. Ich habe wirklich meine gesamte Jugend in irgendwelchen Trainingshallen verbracht und Jonglieren geübt. Und dann bin ich auf dieser Schule genommen worden und die Luft war so ein bisschen raus. Also ich habe gemerkt, der Weg war das Ziel. Ich wollte auf diese Schule, diese Artistenschule. Es hat geklappt und damit war der Wunsch erfüllt. Und dann musste ich mich halt irgendwie umschauen, worauf habe ich denn noch Bock? Und bin dann über dieses Thema Close-Up-Zauberei, also Zauberei am Gast, am Publikum, und nicht auf der großen Bühne, immer mehr in dieses Falschspieler-Thema reingerutscht. Habe erst 4 Hütchenspiel gemacht. Und dann kam irgendwann dieser Casinotisch dazu und jetzt bin ich professioneller Spieler an einem Casinotisch und kann halt ein bisschen besser mischen als die meisten anderen Kollegen.
Und ist es tatsächlich nur das Mischen oder?
Nein, es sind wahnsinnig viele Techniken, die zusammenkommen. Also ist das Mischen, die Karten sind gezinkt, sortiert. Ich beeinflusse die Leute, ich kann einschätzen, wie sie reagieren und manchmal ist es auch einfach nur Glück.
Ja. Und aber das ist ja etwas, was du nicht an der Artistenschule gelernt hast, sondern das hast du dir in deinem quasi neben Freizeitberuf irgendwie selber alles beigebracht? Oder?
Genau genommen habe ich das Konzept von einem Lehrer übernommen. Also ich habe mir um Zaubern zu lernen, wo ich relativ spät angefangen habe, 2 Lehrer gesucht und der eine hatte dieses Falschspielerkonzept, hat das aber nicht mehr wirklich weiterverfolgt und von dem habe ich das übernommen. Und ja, dann haben wir uns irgendwann in einem Hotel an der Ostsee eingeschlossen eine Woche und ich habe eine Woche lang gelernt, wie man professionell betrügt. Und dann, das war im September und das Hotel hat mich direkt für Silvester gebucht.
Ja.
Und das heißt, ich wusste also im September, ich muss im Dezember so weit sein, dass ich gegen Geld damit auftreten kann. Und das war eine sehr gute Motivation. Man will sich ja nicht blamieren beim ersten Auftritt damit.
Ja, ja. Ja, ich finde das ja auch so eine sehr spannende Kombi, wenn man auf der einen Seite was Artistisches lernt und selber feststellt, dass es da noch irgendwie was anderes gibt, was man gerne irgendwie, was man irgendwie anspornt und Freude macht. Und diese Kombination ist ja äußerst selten zu treffen auch. Deswegen ist das, glaube ich, für viele auch unfassbar spannend, wie der Weg dahin ist, das zu lernen. Und
Ja, viele fragen mich auch oft, ob ich das Jonglieren vermisse oder ich glaube, manche Leute haben auch das Gefühl, ich bin irgendwie, ob ich gescheitert wäre, weil das mit dem Jonglieren vielleicht jetzt doch nicht so funktioniert hat oder ich jetzt doch nicht so erfolgreich damit geworden bin, wie ich vielleicht gerne gewesen wäre oder so. Und ich habe einfach was anderes gefunden, wo ich wahnsinnig viel Spaß dran habe, aber da wäre ich nie gelandet, wenn ich nicht in Berlin auf die Artistenschule gegangen wäre. Insofern ist es für mich eher so ein Gesamtkunstwerk. Also ich hätte diesen Menschen mit dem Fallspieler nie kennengelernt, wenn ich nicht erst Jongleur geworden wäre. Insofern,
Und wenn du dir das ausruhen könntest, stehst du lieber selber gerne am Tisch oder gehst du gerne von Tisch zu Tisch?
Tatsächlich stehe ich mittlerweile lieber am Tisch, weil die Leute in dem Moment zu mir kommen.
Ja.
Das heißt, die kommen, um mit mir was zu erleben. Und als Tischzauberer geht man ja auf Veranstaltungen von Tisch zu Tisch, von Kleingruppe zu Kleingruppe. Und da hat man oft das in Anführungszeichen Problemchen, dass die Leute eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt sind. Die reden gerade, man ist eher so ein bisschen manchmal der Störfaktor, sage ich mal. Was aber total gut sein kann, wenn man das Eis bricht und auf einmal die Leute merken, oh, hier passiert was richtig Cooles. Und wenn dann auf einmal 20 Leute um den Tisch rumstehen, wo man als Eindringling in die Situation eingebrochen ist, dann kann das total geil sein. Aber natürlich, wenn die Leute zu mir an den Tisch kommen, dann wollen die halt was sehen. Und ich habe als Fallspieler einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Es macht sonst halt einfach niemand anders in Deutschland. Oder also ich glaube, die nächsten gibt es dann in Amerika. Oder so. Es ist
und
wahnsinnig klein.
Gibt es den einen Eisbrecher? Also gibt es einen Moment, wenn du sagst, okay, da ist jetzt der Tisch ist irgendwie nicht bei dir, du hast es schwer da rein. Gibt es eine Situation, etwas, was du dann immer machst? Also gibt es den einen Eisbrecher?
Ja, ich habe eine Hütchenspielroutine tatsächlich, die wahnsinnig gut funktioniert. Dann nehme ich eine Frau als Mitspielerin, die etwas älter ist als ich, meistens so 50, 60. Und ich mache halt ein Hütchenspiel, drei Nussschalen, eine Kugel. Und wenn die Frau gewinnt, kriegt sie von mir ein Küsschen, was natürlich ein Ferrero-Küsschen ist. Und im zweiten Halbsatz erkläre ich dann, wenn sie verliert, kriege ich ein Küsschen von der Dame. Und das ist einfach eine Situation, die wahnsinnig komisch ist, wo man wahnsinnig viel spielen kann, wo man den Partner von der Frau mit reinholen kann thematisch. Und da hat einfach der ganze Tisch Spaß, wobei ich wirklich die Frau nie irgendwie vorführe oder so. Und ich glaube, ganz gut zeigt, dass da wirklich alle bei sind. Ich kriege diesen Kuss in 99% aller Fälle auf die Wange gehaucht. Also ich habe da eine, glaube ich, sehr hohe Quote, was, glaube ich, einfach ein Zeichen dafür ist, dass ich da niemanden vorführe. Es gibt auch diesen alten Gag, wenn dann die Dame küsst, dass man schnell den Kopf zur Seite dreht und so runter auf den Mund. Solche Scherze mal lasse ich auf jeden Fall weg. Also das finde ich auch ganz schlimm, weil ich glaube, es geht nur mit dem Zuschauer und nicht gegen den Zuschauer. Und wenn ich merke, oh, das ist jetzt aber ein schwieriger Tisch, dann ist das so die Routine, wo ich weiß, damit kriege ich die auf alle Fälle.
Ja. Wie viele Kartenspiele verbraucht man Pause im Monat?
Oh, das ist sehr unterschiedlich. Das geht von ein Spiel in einer Woche bis zu vier Spielen in einer Woche.
Ja.
Aber ich habe eigentlich immer Karten in der Hand, also man sieht mich eigentlich fast nie ohne Karten.
Auch gerade jetzt im Interview hat er auch Karten in der Hand.
Ja, ich kann einmal ins Mikrofon rauschen.
Und aber sind es jetzt einfach mal, benutzt du immer das gleiche Produkt an Karten?
Nein, es ist eine bestimmte Firma aus den USA, das ist der größte Spielkartenhersteller, die US Playing Card Company. Und genau, ich habe einmal so die Karten, die ich immer habe. Da sind so zwei Engel auf dem Fahrräder auf der Rückseite drauf. Sogenannte Bicycle-Karten, und wenn ich am Casino-Tisch als Fallspieler unterwegs nehme, dann habe ich die gleiche Qualität. Hm. Die haben aber ein anderes Rückenmuster, das sind sogenannte B-Karten, da ist so ein Karo-Muster drauf.
Und gibt es einen weiteren Unterschied? Haben die einen, also ich habe mich damit noch nie beschäftigt, aber haben die auch eine andere Qualität? Also haben die eine andere Papierhärte? Oder?
Also die Kartenspiele, die ich benutze, haben die gleiche Qualität. Die haben nur ein unterschiedliches Rückendesign. Aber eine Spielkarte ist relativ komplex in dem, was es ausmacht. So eine Spielkarte besteht zum Beispiel aus 7 Schichten. Unter anderem sind zwei Schichten Kohlepapier da drin, dass man nicht durchgucken kann, wenn die Karte gegen das Licht gehalten wird. Und was ganz entscheidend ist, ist diese glatte Oberfläche. Kannst du mal fühlen, dass die Karten ja gut rutschen. Und es ist auch keine Pappe oder Papier, wie man das so bei diesen Werbekarten hat, die man manchmal so kriegt, so Skatkarten, sondern das ist Leinen.
Ja, spannend. Habe ich mich noch nie beschäftigt, weil man geht natürlich davon aus, dass das irgendwie so handelsübliche Karten
hier. Genau, ich glaube, das ist ganz oft bei Requisiten, die man benutzt als Artist, als Zauberer, als Künstler, wie auch immer. Für die Leute sind das halt Spielkarten. Mein Gott, oder es gibt, für Leute sind das halt irgendwie Jonglierkeulen, aber es gibt, selbst bei Jonglierkeulen gibt es ja Unterschiede, wie lang sind die, wie lang ist der Griff im Verhältnis zum Korpus, dadurch haben die eine andere Drehgeschwindigkeit. Ich glaube, so ist es in allen Bereichen des Lebens, wenn man sich irgendwo beschäftigt, merkt man einfach Unterschiede, die jemand, der sich nicht damit beschäftigt hat, nicht kennt.
Ja, und wenn du abends zum Spielen gehst sozusagen oder an deinen Tisch gehst, bereitest du dich darauf vor? Gibt es irgendwie, also wir reden ja immer viel über mit Leuten, die auf die Bühne gehen, aber das ist in dem Prinzip ja deine Bühne. Wenn du als Fallspieler da unterwegs bist, gibt es da etwas, was du immer machst? Also musst du deine Hände aufwärmen? Musst du die Karten aufwärmen? Gibt es so etwas?
Also ich habe eh immer die Karten irgendwie in der Hand, insofern meine Hände sind eigentlich warm. Ich habe kein wirkliches Ritual, aber ich bin im Job eigentlich, egal ob ich jetzt als Produktionsleiter mit der Absolventenshow oder auch selber unterwegs bin, einfach immer sehr, sehr gut vorbereitet. Das heißt, ich bin einfach sehr pünktlich da. Ich habe immer noch eine Stunde Zeit zum Kaffee trinken und diese ganze lange gute Vorbereitung ist irgendwie so ein Gesamtritual, aber ich habe jetzt nicht irgendwie, dass ich mir nochmal auf die Schulter klopfe oder den Liedstrich nachziehe. Also ich habe nicht das eine Ritual.
Nun hast du es selber schon gerade angesprochen, mit der Absolventenshow unterwegs zu sein. Was ja wahrscheinlich gar nicht so abwegig ist zu sagen, gerade auch nach den letzten 3 Monaten, wo du wieder aktiv mit der diesjährigen Absolventenshow unterwegs warst, so dein der Job, der dich in den letzten Monaten am meisten wahrscheinlich im Schlag genommen hat. Wenn du uns kurz alleine mal einen kurzen Rückblick auf die letzten 3 Monate geben willst. Ich glaube, es waren über 36 Stationen auf der Tour. Was ist so, wenn du das kurz in 1-2 Sätzen abreißen müsstest über dieses Jahr?
Ja, dann soll ich einmal ganz kurz erklären, was die Absolventenshow ist für alle, die es nicht...
Genau, oder will man das so genau? Für die Leute da draußen erstmal einen kurzen Ansatz noch, die Absolventenshow, was ist es
genau? Genau, es gibt in Berlin diese staatliche Artistenschule, wo man zum staatlich geprüften Artisten ausgebildet werden kann, gibt es seit über 60 Jahren. Und ich habe 2005 absolviert und zusammen mit meiner Klasse haben wir uns überlegt, das ist toll, dass wir es fertig sind. Leider weiß keiner, dass wir auf dem Markt sind. Und deshalb haben wir gesagt, komm, wir machen eine Show und gehen damit auf Tour, um uns bei den Varietés, bei den Bookern, bei den Veranstaltern vorzustellen. Das war dann relativ erfolgreich und der nächste Jahrgang hat mich gefragt, ob ich das für die organisiere. Und genau, seit 2005 organisiere ich jetzt jedes Jahr diese Abschlussproduktion und gehe mit denen dann im Sommer auf Tour. Dieses Jahr waren es 45 Shows an 33 Spielorten und wir hatten irgendwie gut über 30.000 Zuschauer. Es war dieses Jahr ein wirklich sehr schöner und sehr erfolgreicher Jahrgang.
Ja, mega. Ich habe es selber gesehen in Hamburg im wunderbaren Schanzenzelt und es war wirklich ein toller Abend mit vielen hochtalentierten jungen Leuten, die wirklich eine bezaubernde Show absolviert haben. Wenn du so zurückblickend darauf schaust, es gibt wahrscheinlich nicht den einen Ort, wo man sagt, so, das ist irgendwie so sensationell da, aber vielleicht gibt es den ja schon. Wo hattet ihr am meisten Spaß oder was war der Ort, das Theater, was irgendwie am meisten gefunzt hat?
Ach, gibt's nicht. Also ich mache das seit 15 Jahren. Ich habe mal durchgerechnet, ich habe von diesen Absolventenshows ungefähr 500 bis 550 Stück gemacht, also morgens ankommen, abends spielen und wir haben ganz verschiedene Spielorte, also wir spielen Outdoor, wir spielen in Festivalzelten, wir spielen in Stadtteilen, in Varietés, das ist so, so unterschiedlich, aber es gibt nicht diesen einen Ort, also es gibt manchmal ist der Raum einfach wahnsinnig cool, also wir haben einen Spielort, das ist so einem Shakespeare-Theater nachempfunden mit die Kultur in Riedberg, die Bühne geht unheimlich tief ins Publikum rein und man sitzt wirklich mitten drinne in den Leuten Und dann haben wir einmal in Hamburg gespielt im Schanzenzelt. Und der erste Act, das waren zwei, Mona und Laura, die waren, glaube ich, der dritte Podcast bei dir. Die kommen halt aus Hamburg, aus dem Kinderzirkus. Und es waren von diesen 500 Zuschauern, waren irgendwie 300 Leute aus dem Kinderzirkus. Und die haben den ersten Act gespielt. Und danach, nach dem ersten Act, gab es eine 5-minütige Standing Ovation. Das sind einfach wahnsinnig tolle Momente. Aber ich kann jetzt nicht eine Wertung innerhalb der Spielorte machen. Also das ist.
Aber es ist irgendwie ganz faszinierend, dass du ausgerechnet, also wenn du auch die Kultura erwähnst, weil ich war selber erst einmal da drin und fand das aber so abgefahren von der Atmosphäre her, dass ich mir das durchaus vorstellen kann, dass das auch für die Absolventen schon ein besonderer Ort ist. Wenn man so lange mit so jungen Leuten unterwegs ist, welche Eigenschaft wird auf Tour von dir am meisten herausgefordert?
Aber da muss ich drüber nachdenken. Gar nichts. Also, ich weiß nicht, ich mache das jetzt 15 Jahre und es bringt mir wahnsinnig Spaß und ich würde es nicht machen, wenn ich nicht so einen Spaß dran hätte.
Ja.
Also, es ist für mich, also klar ist es auch mal anstrengend, wenn man 6 Wochen auf Tour ist. Aber es ist keine Herausforderung im negativen Sinne.
Ja.
Also, gar nicht, nein.
Ja, ist wahrscheinlich auch immer anders, wie so die Interaktion auch innerhalb der Gruppe funktioniert und von dem her war das irgendwie gerade so ein kleiner Impuls, ich hätte sagen können, dass es da irgendwie etwas gibt. Aber lass uns da tatsächlich mal in diese Show einsteigen. Mit welchem Vorlauf fängt das denn an? Also bevor die Schüler absolvieren, wann fängt ihr an zu proben? Wie ist so der zeitliche Ablauf? Wann steht ungefähr das Thema, die Richtung und wieso ist der Vorlauf, bevor ihr dann auf Tour geht?
Also die Tour endet in der Regel im September, so um den 10 bis 15 rum. Und entweder kurz davor oder danach treffe ich mich mit dem nächsten Jahrgang. Lass mir einmal bestätigen, dass sie tatsächlich eine Absolventenshow machen wollen. Und dann beginnt so ein bisschen die Suche nach einem Regisseur, beziehungsweise gibt es da meistens schon Vorschläge. Das gibt dann so eine Abstimmung zwischen den Schülern, der Schule und mir. Und dann ist es irgendwie so ein Regisseur, der sich irgendwie herauskristallisiert. Dann gibt es meistens so November, Dezember schon mal 1-2 Probentage, Probenwoche, dass ich die Schüler und der Regisseur kennenlerne.
Mhm.
Dann ist im Januar das Fotoshooting, Anfang Januar. Die Grafik steht dann meistens so im März, April. In der Zeit läuft halt auch ab September das Tourbooking, was natürlich bei 33 Orten, dann will noch mal einer wechseln und es kommt noch einer dazu und wieder einer raus und ja, wenn dann auf einmal ein Spieler seinen Termin verschiebt, dann muss man halt auch gucken, dass die Tour irgendwie gut ist und man nicht von Flensburg an Bodensee und wieder zurückfährt und also man schiebt die ganze Zeit so einen Tourplan hin und her, der ist dann auch irgendwie im April fertig. Im Mai ist dann eigentlich die Werbung draußen, Plakate und Flyer. Und im Mai beginnen dann auch die Endproben. Das heißt, es gibt so einen Probenblock 6 bis 8 Wochen vor der Prüfung, die dann im Juni meistens ist. Und dann sind wir so von Mitte Juni bis Ende September auf Tour. Mitte Juni bis Mitte September.
Und wenn man jetzt so in dem aktiven Prozess mit dabei ist, kann man das sagen, ist das ungefähr mal gleich, wie viel Anteil die Schüler auch an diesem Prozess haben? Das ist wahrscheinlich immer sehr davon auch abhängig, wer Regie führt.
Nee, das ist schon relativ gleich, würde ich sagen. Also die ganze Tourvorbereitung läuft halt wirklich über mich. Das heißt, ich lerne die Schüler im September kennen. Und dann sage ich ihnen auch, wundert euch nicht, ihr werdet mich jetzt eigentlich kaum sehen. Ihr werdet irgendwann im Sommer sagen, ach ja, da war ja noch einer.
Mhm.
Das heißt, ich sehe die einmal beim Fotoshooting natürlich und dann eigentlich so ab Ende Mai, Anfang Juni wieder, wenn wirklich so die Endprobenphase beginnt langsam. Klar, die erstellen die Show, da gucke ich auch schon mal rein, aber eigentlich so diese Aufteilung ist eigentlich immer relativ gleich, würde ich sagen.
Okay. Und startet denn natürlich üblich mit der Premiere im Wintergarten?
Oh ja.
Das ist ja gesetzt, oder?
Genau, das ist gesetzt. Wir hatten das schon einmal, dass wir 2 Spielorte schon mal vor dem Wintergarten hatten, weil zwischen Prüfung und Wintergarten war einfach ein relativ langer Zeitraum. Aber das ist schon so die offizielle Premiere. Da ist auch so im Prinzip die Zeugnisübergabe und die ganzen Lehrer sind da, die ganze Schule, Eltern, Freunde. Das ist halt... ja, wirklich so der offizielle Startschuss.
So mit ein bisschen, also ist wahrscheinlich gar nicht so leicht für dich, so einen außenstehenden Blick zu haben, aber was glaubst du, wenn man jetzt die Schüler auch von diesem Jahr fragen würde, was bedeutet ihnen, dass sie diese 3 Monate auf Tour waren? Also gerade für so einen Start in so einem Berufsleben
nach. Und das kann ich tatsächlich, glaube ich, ziemlich gut beantworten. Und da kriege ich auch ziemlich oft das gleiche Feedback. Oftmals wirklich auch so 1-2 Jahre später. Es ist wirklich die Erfahrung, die man sammelt. Also man hat wirklich unter so verschiedenen Umständen gespielt. Das heißt, wenn du diese 3 Monate hinter dir hast, du weißt einfach genau, wo du stehst. Du hast am Anfang Vorstellung, du sagst als Luftartist, ich brauche 7 Meter Höhe, sonst kann ich nicht arbeiten. Und nach der Tour weißt du, wenn ich eine Anfrage kriege, mit 5 Metern Höhe kann ich da arbeiten. Und wenn ich da hinkomme und es ist eine 4 Meter Höhe, dann kriege ich das hin.
Ja.
So, also diese wahnsinnige Bandbreite an Spielorten. Wir spielen in der Zeltmitte, wir spielen Outdoor, im Theater, in Stadthallen, in Zelten, wie gesagt. Und man macht in Anführungszeichen da direkt alles einmal mit. Ich glaube, das ist das Wichtigste an Absolventen schon.
Ja, absolut. Und das auch innerhalb kürzester Zeit. Ne? Also ich meine, wenn man sich überlegt, man spielt in dieser Bandbreite von Outdoor, Indoor, Theater, Zelt, da ist ja irgendwie alles mit dabei. Ich glaube, das ist tatsächlich außerhalb der Erfahrung an der Schule ja eigentlich nichts Besseres geben kann, das nochmal on top quasi zu seiner Ausbildung dazu zu bekommen, weil das kann ja sonst kaum einer geben.
Genau, das kann die Schule, glaube ich, auch gar nicht leisten. Also ist auch gar nicht deren Aufgabe. Diese Tour ist ja sozusagen am Ende der Ausbildung. Also die Ausbildung ist ja offiziell fertig. Und wie soll man aber auch in einen Schulbetrieb eine Tour integrieren? Also das ist schon, glaube ich, kann nicht wirklich funktionieren innerhalb der Schule. Und um es nochmal in Zahlen wiederzuspiegeln, wir haben also diese 45 Shows gespielt in 73 Tourtagen und sind dann aber zwischendrin auch noch ungefähr 13.000 Kilometer Auto gefahren. Also schlafen ist eher so. Also bei mir sind es so 18 Stunden Tage. Ja.
Wenn du selber jetzt so zurückblickst auf deine Absolvierung bis zu dem diesigen Jahr, rein wie sich diese Art der Absolventen schon entwickelt hat, gerade mit der Tour, auch was du ins Leben gerufen hast, wie blickst du da drauf? Was ist so dein Gefühl dabei, wenn du darauf guckst?
Oh, es hat sich auf alle Fälle professionalisiert. Einerseits die Arbeit, die ich mache, also Grafik. Am Anfang sind wir mit Privatautos losgefahren. Mittlerweile haben wir natürlich Tourbusse und auch ein Sponsoring und die ganze Pressearbeit hat sich verändert. Aber die Leistung und die Qualität der Absolventen und der Acts hat sich, glaube ich, auch enorm gesteigert. Also vor 14 Jahren waren manchmal auch Darbietungen dabei, wo man so etwas betroffen zur Seite geguckt hat. Und das haben wir eigentlich Jahre schon nicht mehr gehabt. Also ich glaube, die Qualität hat sich wirklich gesteigert. Und was sich dieses Jahr extrem nochmal gezeigt hat, dass die anderen Talente, die mitbringen, einfach immer stärker ausgeprägt sind. Also es ist nicht mehr nur der reine Act, ich mache Handstand oder ich jongliere, sondern die bringen halt ganz viele verschiedene andere Qualitäten mit. Die können Breakdancen, die können Beatboxen. Wir hatten dieses Jahr einen wahnsinnig musikalischen Jahrgang. Also wir hatten dieses Jahr ein Cello dabei, eine Loopstation, 3 Gitarren, Schlagzeug, Akkordeon, Beatboxer. Also wir sind quasi mit der Band noch zusätzlich zu der Artistik getourt.
Ja, das war tatsächlich dieses Jahr ja sehr außergewöhnlich oder sehr schön mit anzuschauen, dass es neben den artistischen Talenten einfach diesen Nebenzweig gibt und was ja auch unfassbar toll war zu sehen, wie sehr das in den Vordergrund gekommen ist und das hat der Show auf jeden Fall sehr, sehr guten Drive gegeben. Wenn du selber nochmal wählen könntest, also artistische Darbietung, würdest du bei Jonglage bleiben oder wenn du das heute nochmal entscheiden würdest, würdest du ein anderes Requisit wählen?
Also ich habe den Körper eines Jongleurs, ich habe nicht den Körper eines Handstandartisten, deshalb würde ich wahrscheinlich wieder bei der Jonglage enden, ja.
Ja, ja du, das ist ja, ich finde natürlich immer sehr interessant auch, wie ist es vielleicht auch nochmal, das würde mich tatsächlich sehr interessieren, wie ist es damals dazu gekommen, dass du Jongleur geworden bist?
Also es gibt 2 Konzepte an der Schule, man fängt mit der 5. Klasse an, beziehungsweise damals war es noch die 9. Klasse und macht so eine sogenannte Grundausbildung, 5 Disziplinen, Handstand, Jonglage, Drahtseil, Luftartistik und Tempospringen, also Salto, Flickflack, sowas. Oder man fängt später an, ist schon älter und hat dann schon Grundkenntnisse in einem Fachgebiet, ein Genre. Und ich habe halt zu Hause schon jongliert und bin Einrad gefahren und habe mich also konkret auf Jonglage und Einrad beworben an der Schule. Und dann war klar, ich mache nur 2 Jahre und gehe aber auch mit diesem Genre aus der Schule raus.
Okay, nun hast du ja uns auf der einen Seite ganz viel in die Welt teilhaben lassen des Falschspielers und jetzt ein bisschen Ausblick gegeben oder Einblick gegeben in die Absolventenshow. Und das heißt, du bist ja so ein bisschen so ein Reisender zwischen verschiedenen Welten. So auf der einen Seite selber auf der Bühne stehen und dann ganz viel Orga und ganz für viele Talente einfach da zu sein, um irgendwie einen tollen Start denen ins Berufsleben zu ermöglichen. Was ist die große Kunst dabei, diese beiden Welten miteinander zu verbinden? Oder ist es vielleicht einfach genau das, was deiner Leidenschaft entspringt und deswegen machst du das?
Ich glaube, das ist genau das, was meiner Leidenschaft entspringt. Ich glaube, wenn ich nur organisieren würde oder wenn ich nur selber auftreten würde, dann würde es mir in Anführungszeichen langweilig werden. So, und ich mag diesen Switch. Also ich bin mal von der Absolventenshow wirklich weggefahren. Da bin ich auf irgendeinem Festival durch den Schlamm gekrochen, um abends bei strömenden Regen den Tourbus zu packen. Und am nächsten Tag hatte ich selber einen Auftritt in einem Golfclub, in so einem 5-Sterne-Hotel mit einem riesen Golfclub dran. Und es war wirklich eine 180-Grad-Drehung. Aber das finde ich halt gerade das Spannende daran. Also wirklich diese verschiedenen Welten und immer wieder sich neu drauf einstellen. Irgendwo, das mag ich.
Ja. Und fernab der Bühne gibt es etwas, wenn man sich eigentlich ja den ganzen Tag damit beschäftigt, wie kann man andere unterhalten, wie kann man andere Spaß vermitteln und wie kann man da auch für schöne Momente sorgen. Gibt es etwas in deinem Leben, wo du irgendwie sagst, da bist du schon lange Fan von, was dich unterhält? Also gehst du auch noch gerne selber ins Theater, weil du dir irgendwie bewusst auch mal was anderes anguckst? Gibt es sowas?
Also ich gehe tatsächlich immer noch gerne ins Theater, wobei ich mir, natürlich sehe ich auch die Stücke mit einem halben Auge oder die Shows, aber was ich total spannend finde, ist, das Publikum mir anzugucken. Also wenn ich in eine Varieté-Show gehe, was ja so mein Hauptgenre ist, finde ich es wahnsinnig spannend, das Publikum zu beobachten. Weil die meisten Acts kenne ich in der Regel oder zumindest die Art der Darbietung. Und da gucke ich mir einfach wahnsinnig gerne das Publikum an. Und ansonsten, ja, auch wenn ich privat weggehe, sind es immer so Dinge, wo es irgendwie um Entertainment geht. Also ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gerne essen, was ja auch eine Form von Show ist, wenn man in ein Restaurant geht. Oder ich liebe Hotels zum Beispiel. Also ich mache über 100 Hotelübernachtungen im Jahr und ich freue mich auf jedes einzelne Hotel. Und ich gehe tatsächlich privat abends in Hotelbars. Weil ich das wahnsinnig spannend finde, zu gucken, okay, wie performen die da? Wie gehen die auf die Leute zu? Wie machen die das mit Leidenschaft? Also es gibt ja Kellner, die sind wahnsinnig flirty zum Publikum, so die haben einfach Bock auf ihren Job. Und es gibt Kellner, die schmeißen hier irgendeine dreckige Speisekarte hin. Und es ist einfach eine wahnsinnige Bandbreite. Ich gucke einfach gerne zu, wie andere Leute unterhalten, performen, Gastgeber sind.
Ja, ist ja auch im Prinzip auch einer meiner großen Steckenpferde. Ich meine, ich habe ja auch 6 Jahre lang nicht nur GOP gemacht, sondern auch 6 Jahre lang Robinson und war dann ja nun auch tagtäglich immer auch als Gastgeber unterwegs. Und von dem her finde ich das tatsächlich auch immer spannend, nicht nur in Hotels, sondern auch natürlich auch in Theatern immer mit anzuschauen. Wie begegnen einem die Leute da? Ne? Und wie gut sind die Gastgeber und wie sehr schaffen sie es auch, die Leute da abzuholen? Und deswegen kurz die Frage, wie war die Bar hier im Hotel?
Oh, es war ein neuer Mitarbeiter, der war erstmal sehr zuvorkommend, hat mich gefragt, was für einen Cocktail ich gerne hätte. Ich trinke jetzt ohne Alkohol. Dann hat er so ein paar Möglichkeiten zur Auswahl, ja fruchtig, ja sauer, ich wollte dann was Fruchtiges. Dann hat er mir einen gemacht, nicht weiter nachgefragt, es war halt leider Karamell drin, was nicht so mein Geschmack ist. Aber ich glaube, der war sehr neu und dafür war es irgendwie okay. Also ich glaube, der hatte Potenzial.
Ja.
So, das war so mein Eindruck von der Bar heute, ja. Würde ich wieder hingehen.
Ja, na, das kann man ja auf jeden Fall dann mal so weitergeben und auch einfach mal fragen. Als nächstes würde ich dir gerne Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das gerne testen würde. Mal schauen, ob das bei dir auch funktioniert. Ich sag dir, ich fange einen Satz an und du...
Ja, sowas liebe ich, ja.
Ja, und du vervollständigst den, weil ich den irgendwie letztens mal gesehen habe und ich dachte, das muss ich unbedingt mit in den Podcast einbauen, weil es irgendwie toll ist, auch vielleicht was anderes über die Leute zu erfahren oder einfach spannend überrascht zu sein, was dabei rauskommt. Und deswegen sage ich jetzt einfach, ich bin froh, dass ich nicht.
Und das denke ich jeden Morgen, wenn ich aufwache. Ich bin froh, dass ich nicht irgendeinen blöden Job machen muss, wo ich wahnsinnig routiniert jeden Tag das Gleiche machen muss, in irgendeinem Büro sitzen muss, irgendwas machen muss, damit irgendjemand viel Geld verdient und ich um 17 Uhr völlig lustlos aus dem Büro nach Hause gehe und zu Hause erzähle, dass es war wie immer. Und das denke ich wirklich jeden Morgen, wenn ich aufwache. Ich bin so, so dankbar, dass ich genau das machen darf, was ich kann und was ich will.
Cool, coole Antwort. Das war immer genau der Sinn hinter, warum ich diesen Satz irgendwann mal gedacht habe. Das muss ich ausprobieren, ob das funktioniert. Trotzdem nochmal, möchte ich nochmal mit dir auf die Artistik schauen und blicken. Fernab von der Jonglage. Was schaust du dir am liebsten an? Gibt es so etwas wie dein, gibt es ein Requisit und ein Genre in der Artistik, die du irgendwie atemberaubend toll findest?
Also die letzten Acts, die mich geflasht haben, die mich so richtig geflasht haben, das eine ist, glaube ich, 20 Jahre her, das war Anatoly Sajewski, ein ganz toller Handstandartist, der ganz ästhetisch arbeitet und das war wirklich noch so in einer Zeit, wo man so paillettenbehaftet in der Manege rumlief und der kam wirklich in einer Art weißen Schlafanzug auf die Bühne, auf einer weißen Platte und hat so einer ganz minimalistischen Klaviermusik gearbeitet. Das hat mich wahnsinnig berührt. Dann hat mich einmal wahnsinnig berührt die Sandmalerin Katrin Weißensee, weil es ein ganz tolles Setting war. Wir hatten mit der eine Gala irgendwie so im sechsten Stock, die Fenster waren offen und es waren so leichte Seidenvorhänge, die so leicht reinwehten und es war so eine ganz kleine Gala mit 40 Leuten für so eine Modemesse und die Leute haben geweint danach, das war großartig. Und dann habe ich vor ein paar Jahren das erste Mal wirklich wieder wahrgenommen, The Beautiful Jewels, eine Schwertschluckerin, was sich mega abstrakt anhört, aber es ist eine wahnsinnig ästhetische Darbietung, was man irgendwie sich kaum vorstellen kann beim Thema Schwertschlucken. Und jetzt, glaube ich, rückblickend sind das alles Darbietungen gewesen, die mich in irgendeiner Form überrascht haben. Also ich kann das gar nicht auf so ein Genre festmachen, sondern ein Act muss, es gibt halt irgendwann den Moment, wo einen der Act packt. Ich kann das nicht, ich weiß nicht, welcher Punkt das ist. Wenn ich es wüsste, wäre es wahrscheinlich langweilig. Generell mag ich es einfach total gerne, Menschen anzugucken. Und ich glaube, das Spannende auf der Bühne sind wirklich die Menschen zu sehen und die Personality. Also ich gucke zum Beispiel wahnsinnig gerne lieber mir ältere Leute auf der Bühne an. Mhm. Zum Beispiel Dieter Tasso ist ein Jongleur, der ist jetzt, ich glaube, knapp 80. Der macht sein Act irgendwie seit 50 Jahren. Und der hat einfach so eine wahnsinnige Gelassenheit, weil der hat einfach alles auf der Bühne erlebt. Und das sind einfach Leute, die mich dann packen, weil ich so das Gefühl habe, die wissen, die werden einfach eins mit dem, was sie tun.
Mhm. Und wie ist das für dich? Glaubst du, es hat sich da auch etwas geändert? Also auf der einen Seite erleben wir, dass diese Welt da draußen immer sich schneller dreht und jetzt reden wir über Dinge, wo man sich irgendwo still hinsetzen muss und einfach auch mal wieder sich überraschen lassen kann und soll. Hat sich das geändert? Haben die Menschen heutzutage noch die Zeit dafür? Also ich hoffe natürlich, dass sie das auf jeden Fall haben, aber hat sich gerade in diesem Genre des Varieté das auch geändert?
Ja, ich glaube schon, dass das Tempo sich geändert hat zu Shows von vor 20, 30, 40, 50 Jahren, aber das wird es ja immer. Also in 20, 30, 40, 50 Jahren wird das Tempo von dem, wie wir leben, auch anders sein als jetzt.
Hm.
Ja, so völlig wertungsfrei irgendwie. Also das wäre schlimm, wenn es immer so bleiben würde. Mal verbessert sich eine schlechte, mal in eine gute Richtung, aber das ist dann später wieder die Frage, von welchem Standpunkt aus.
Ja. Okay, dann mir fällt gerade noch eine andere sehr private Frage eigentlich ein, aber vielleicht gibt es ja tatsächlich etwas. Hat Mike Paulsen eine Macke? Also gibt es etwas, was was irgendwie auch im beruflichen Sinne vielleicht total positiv ist, weil das einfach irgendwie zu dir gehört und deswegen bist du auch in diesem Metier unterwegs.
Oh, keine Ahnung. Also ich rede wahnsinnig gerne. Das kann eine Stärke sein, aber auch eine wahnsinnige Schwäche. Ich glaube, was mich tatsächlich ausmacht, ist mein Humor. Hm. Ich finde ihn persönlich wahnsinnig geil. Ja, er ist etwas speziell mitunter, aber nein, ich glaube, viele Leute kommen ganz gut drauf klar, aber manche Leute kommen, glaube ich, gar nicht drauf klar. Also ich glaube, mich macht schon mein Humor aus.
Ja, das ist ja auf jeden Fall, ne? Also ich meine, Humor ist, glaube ich, eines der prägendsten und wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen muss, um heutzutage auch in dieser Welt irgendwie stark zu sein und das für sich auch erfolgreich zu gestalten. Noch eine private Frage hinterher, weil wir gerade dabei sind. Wenn du morgen früh von Bielefelder Flughafen abreisen könntest für eine Woche,
ja,
wo würde die Reise hingehen?
Das ist tatsächlich etwas ungewöhnlich bei mir. Ich habe überhaupt keinen Fernweh. Also ich bin wahnsinnig viel unterwegs. Aber mich zieht es nicht nach Asien, nach Afrika, mich zieht es nicht nach Amerika. Also ich würde wahrscheinlich irgendwo Spanien, Südfrankreich, Ostsee.
Ja.
Am liebsten, also wenn ich Urlaub mache, fahre ich schön nach Rostock-Warnemünde. Das ist von Berlin der kürzeste Weg ans Meer. Wenn ich Wasser sehe, dann bin ich im Urlaub. Also ich würde irgendwo ins Wasser fahren, aber möglichst dicht dran, damit ich nicht so lange reisen muss.
Ja, Rostock-Warnemünde ist natürlich ein Traum. Also ich meine, meine Heimat. Ne? Also ich meine, da kann ich ja nur alle zu auffordern, diesen Weg einmal zu gehen. Ne?
Sehr gut. Oder Hamburg. Das ist natürlich, Hamburg ist auch immer schön.
Hamburg geht auch, das auf jeden Fall. Nochmal ein kurzer Blick auch in die Zukunft. Wie glaubst du, wird sich das Varieté oder wird es eine Entwicklung geben? Wie wird sich das, hast du irgendwie eine Idee, wo sich die ganze Theaterlandschaft...
Ah, das ist witzig, du bist schon der Zweite, der mich das fragt.
Weil die ganze Welt da draußen redet immer von Digitalisierung und die Leute werden immer mehr in so Facetten reingehen. Und auf der einen Seite glaube ich, dass wir trotzdem ein Metier arbeiten, was glaube ich, also ich habe dich ja gefragt, aber ich glaube, also ich habe eine Antwort, mal gucken, was du sagst, dann sage ich mal, was ich denke.
Ja. Und
dann,
also ich bin, glaube ich, tatsächlich, was so Shows angeht, ein relativ altmodischer Mensch. Also ich gucke mir gerne relativ traditionelle Shows an. Mhm. Ich glaube, dass sich auf der Bühne dieses Digital immer mehr präsenter werden wird. Also ob das jetzt iPad-Zauberei ist oder einfach große Videowände, wo die Realität und die Filme sich miteinander vermischen. Klar, das wird das Leben wird digitaler werden und somit werden auch die Shows digitaler werden. So, aber das, glaube ich, wird einhergehen. Das werden wir gar nicht merken. Ich glaube nicht, dass wir in 30 Jahren sagen, ach, und im Jahre 2020 war auf einmal alles anders, sondern das wird ein schleichender Prozess sein, klar. Vielleicht ist es auch irgendwann, dass es interaktiv wird, dass die Leute mit ihrem Handy oder vielleicht gibt es dann gar kein Handy mehr, sondern man hat irgendwas in der Pupille eingebaut, den Verlauf der Show mit beeinflussen können oder so. Könnte ja auch sein, ich weiß es nicht. Aber wenn ich in die Zukunft schauen könnte.
Ja, ist einfach unfassbar spannend, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, dass fernab vom Fortschritt der Technik, was vielleicht digitale Medien, digitale Technik Einzug halten, das sehen wir jetzt schon. Aber ich glaube schon, dass Leute immer wieder auch ins Theater gehen werden. Ja, also alleine schon unter dem, gerade deswegen, weil alles andere vielleicht immer mehr entfremdet wird und man denkt so, naja, aber dieses Wir-Gefühl zusammen vielleicht auch etwas zu erleben und vielleicht ist es tatsächlich nur für diese kurze Insel von 2 Stunden, wo man mal sich in so eine andere Welt reinbegibt, glaube ich, das wird auch bleiben, bin ich fest von überzeugt.
Ich glaube, Leute gehen ins Theater, um Menschen zu sehen. Mhm. Und da habe ich tatsächlich einen Punkt, wo ich das an mir selber ganz klar mal festgestellt habe. Und zwar war ich beim Cirque du Soleil in, ich glaube, die Show hieß seit dem Banco, eine wahnsinnig aufwendige Bühnenproduktion natürlich, Cirque du Soleil. Hunderte Artisten, alle in tollen Kostümen und geschminkt. Und die Show endete, dass alle Artisten im Kreis in der Manege standen. Und nacheinander haben diese ganzen Artisten, die unter riesen Kostümen und unter einem riesen Make-up waren, ihre Kostüme und Perücken abgenommen und du hast auf einmal die Gesichter gesehen und auf einmal hast du wahrgenommen, dass die Menschen auf der Bühne unterschiedlich groß sind. Vorher waren es wirklich einfach nur, da liefen halt 100 Leute über die Bühne, aber du hast kein Individuum mehr ausgemacht. Und es war wirklich so ein ganz ruhiger Moment, wo die im Kreis um die Bühne standen und jeder nahm so mal seine Maske ab und du hast auf einmal die Menschen darunter gesehen. Einer war klein, einer war groß, einer hatte lange Haare, kurze Haare. Und das ist tatsächlich ein Moment, der mich wahnsinnig berührt hat. Einfach, dass diese Performer, was eine Art Material war, Material für die Show, das klingt so ein bisschen abwertend, aber in dem Kontext passt das, glaube ich, ganz gut, dass das eben kein Material ist, sondern es wirklich Menschen dahinter sind. Und das war für mich so ein ganz starker Moment.
Ja, ist ja, ich glaube, auch für viele Menschen im Alltag ein Riesenthema, ne? Also nicht nur Emotionen zuzulassen, sondern überhaupt, also man hört ja immer wieder diesen Klassiker, wie oft schauen sich Menschen überhaupt noch bewusst auch mal in die Augen, ne? Also
was wir gerade tun übrigens,
ja, auf einmal. Wir tun das jetzt gerade, aber es gibt, glaube ich, ganz viele Menschen, die gar nicht mehr so bewusst damit umgehen, ne? Das auch zuzulassen oder das zuzulassen zu können. Und deswegen glaube ich, das kann tatsächlich auch immer wieder Theater, Unterhaltung oder Entertainment, Varieté natürlich hervorragend schaffen, um die Leute auch immer wieder vielleicht ein Stück weit daran zu erinnern, wie wichtig das ist. Zuletzt natürlich auch an dich, das ist jetzt tatsächlich heute gleich, hast du auch die Möglichkeit, mir eine Frage zu stellen. Ich hoffe, es geht jetzt nicht um Karten, aber genau die Chance hast du jetzt auch, mir eine Frage zu stellen, über all das, was du vielleicht gerne wissen möchtest.
Ja, ich habe tatsächlich mir eine Frage überlegt, die vielleicht in der Fragestellung etwas komplex ist, aber ich versuche es mal kurz zu fassen. Und zwar gerade in der Musik gibt es ja diese Unterscheidung zwischen ernster Musik und Unterhaltungsmusik. Und ich bin jemand, der hat ja schon immer Tingeltangel gemacht und ich werde auch immer Tingeltangel machen, weil ich es liebe. Und gerade komme ich mit so, werde ich so mit Situationen konfrontiert, dass ich irgendwie mit dem, so mit verschiedenen Stiftungen wegen Förderungen im Gespräch bin. Und da renne ich wirklich gegen Wände, weil ich einfach Tingeltangel mache und in deren Augen keine Kunst. So, also das, und meine Frage ist, du machst ja auch schon irgendwie immer Tingeltangel, glaube ich, also Robinson Club, GOP, jetzt Schmidt Theater. Du könntest jetzt ja auch auf irgendeiner Opernbühne, hinter einer Opernbühne stehen und dir wahnsinnig wichtig vorkommen und hinterher im Foyer ein bisschen Sekt schlürfen, sage ich mal. Warum hast du dich fürs Tingeltangel entschieden? Was reizt dich genau an diesem Tingeltangel und eben nicht an der sogenannten hohen Kunst?
Boah. eine tolle und natürlich auch berechtigte Frage, wo ich jetzt tatsächlich kurz drüber nachdenken muss, damit ich sie nicht allzu ausufernd beantworte. Warum mache ich Tingeltangel? Weil ich, glaube ich, schon immer ein großer Freund davon war, oft und schnell auch Dinge anders machen zu können und zu wollen. Ich glaube, einer meiner großen Stärken war es immer, auch aus Fehlern schnell zu lernen. Und wenn etwas mal nicht so funktioniert hat, Dinge darauf eingehen zu können und Dinge auch vielleicht in eine andere Richtung zu treiben. Und das kann man in diesen Bereichen tun. Das ist halt nicht so fest und muss immer in diesem Rahmen drin sein, wie es vielleicht an der Oper vielleicht wäre. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, da auch mal mit Dingen einfach klarzukommen und vielleicht sich auch bewusst darüber zu werden, dass man das ändern kann und vielleicht auch da auch mal eine andere Meinung zu lassen kann. Boah, das ist auch, aber trotzdem immer noch eine krass gute Frage, auf jeden Fall.
Aber die Antwort gefällt mir, weil ich bin ja auch so ein Pragmatiker. Also ich liebe es ja auch, irgendwie zu machen. Und ich habe irgendwie, keine Ahnung, 550 Absolventenshows gemacht und 1500 Auftritte, wo ich morgens ankomme, abends spiele. Da musst du halt immer improvisieren und einfach machen.
Also ich kann, es gibt eine weitere weiteren Aspekt an dieser Frage, warum ich das tue. Und du hast es auch schon ganz oft auch heute erwähnt, mich interessieren unfassbar die Geschichten der Menschen. Und das ist eigentlich von dem her erstmal egal, ob die auf der Bühne stehen oder ob die dahinter stehen oder ob die vielleicht auch im Zuschauerraum sitzen, weil vielleicht ist es interessant, wie sie damit umgehen, wie ihre Wahrnehmung dazu war. Und das hat man auch bei meinem Tingeltangel, was ich gemacht habe mit Robinson Club, GOP und jetzt auch Schmidt. Man kann in allen drei, die sind auf der einen Seite ganz verschieden, auf der anderen Seite haben sie eine ganz große Schnittmenge an Ähnlichkeiten. Und deswegen war ich auch in diesen drei Sachen so aktiv und deswegen hat es mir große Freude gemacht und macht es immer noch großen Spaß, einfach Menschen Freude zu bereiten und vielleicht auch mit diesem Podcast ein bisschen darüber zu berichten, wie das Ganze funktioniert und welche bezaubernden Leute dahinter stehen. Genau. Reicht das?
Ja, wir können ja das Video ausmachen und noch zwei Stunden weiter philosophieren.
Ja.
Wir holen uns noch einen Karamell Cocktail und dann.
Nein, aber auf jeden Fall, wir sagen vielen, vielen Dank an Mike Paulsen für diese wunderbaren, vielen Einblicke in die Welt des Falschspielens und natürlich auch in die Absolventenshow. Ja, vielen Dank für deine Zeit und ja, morgen auf jeden Fall viel Spaß auf Entega hier in Bielefeld.
Ich sage mal gute Nacht aus der Stadt, die es nicht gibt.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Ciao.
Das war sie, die heutige Folge. Und ich möchte mich herzlich bedanken bei euch für euer Zuhören und gleichzeitig euch einladen für kommende Woche, wenn es wieder heißt Entertain Your Life. Und bis dahin sage ich Ciao und Tschüss aus Hamburg. Euer Ralf Zimmermann.